Es ist Dienstag, der 4. November und Sie hören Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ein Zitat, das auf den deutschen Dichter Christian Morgenstern zurückgeht und so aktuell ist wie nie. Es könnte auch das inoffizielle Motto von Altparteien und Mainstream-Presse sein, die unbequeme Wahrheiten lieber verschweigen. So etwa das sich ändernde Kräfteverhältnis zwischen dem globalen Westen und dem Osten. Vor wenigen Tagen hat in Minsk die internationale Konferenz für eurasische Sicherheit stattgefunden. Sie war hochkarätig besetzt, hierzulande herrscht darüber jedoch Schweigen im Blätterwald. Dabei sind die dort diskutierten Themen, wie die Aufrüstung Europas oder die westliche Medienrhetorik, überaus bemerkenswert. Ich spreche gleich mit Ralf Bossart, Oberstleutnant AD im Generalstab der Schweizer Armee, der an der Konferenz teilgenommen hat, über die wichtigsten Erkenntnisse. Ein gutes Beispiel für mediale und politische Panikmache ist auch die aktuelle Vogelgrippe. In mehreren deutschen Bundesländern müssen erneut tausende Hühner gekeult werden und irgendwie erinnert die Berichterstattung darüber in Teilen an die Corona-Zeit vor wenigen Jahren. Ob die Sorge berechtigt ist und wie die Lage generell einzuschätzen ist, darüber unterhalte ich mich in dieser Sendung mit dem Landwirt und Geflügelzüchter Christoph Schulz aus Brandenburg. Es kann nicht sein, was nicht sein darf, gilt auch für den Umgang mit der Alternative für Deutschland. In vielen Bundesländern und erst recht auf kommunaler Ebene gibt es bereits eine Zusammenarbeit zwischen AfD und Altparteien. Auf Bundesebene steht dagegen weiter fest eine Brandmauer. Was sich jetzt allerdings im Sächsischen Landtag abgespielt hat, dürfte Unionskanzler Friedrich Merz und SPD-Chef Lars Klingbeil so gar nicht gefallen. Die ganze Geschichte erzählt uns gleich der Journalist Olaf Opitz. In einem Kommentar von Burkhard Müller-Ulrich blicken wir dann schließlich auf die deutsche Erinnerungskultur, der mittels künstlicher Intelligenz nun ein Gesicht für die Ewigkeit gegeben werden soll. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die globalen Machtverhältnisse verschieben sich immer weiter. Die Länder Europas verlieren weltweit an Einfluss und auch militärisch ändert sich das Kräfteverhältnis. Das war auch auf der diesjährigen Internationalen Konferenz für Eurasische Sicherheit in Minsk zu spüren. Die war hochkarätig besetzt, wurde in westlichen Medien jedoch so gut wie gar nicht thematisiert. Was dort besprochen wurde und welche Relevanz das Treffen hat, darüber spreche ich jetzt mit Ralf Bossart, Oberstleutnant AD im Generalstab der Schweizer Armee. Schönen guten Tag.
Grüß Gott.
Herr Bossart, die Minsker Sicherheitskonferenz hatte mit 48 Teilnehmerstaaten eine Rekordbeteiligung, fast auf Augenhöhe mit München. Wie ist diese wachsende Bedeutung zu erklären, gerade angesichts der geopolitischen Spannungen?
Ja, das ist damit zu erklären, dass der Osten Europas und Eurasien generell sich jetzt zu organisieren beginnen. Sie waren ja schon seit Jahren mit der Angewohnheit der NATO konfrontiert, dass diese im diplomatischen Umfeld nicht mit den internationalen Organisationen im Osten sprechen will, sondern nur mit einzelnen Staaten individuell. Das ist eine Politik, die jetzt je länger, je schwieriger aufrecht zu erhalten ist, weil Organisationen wie die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die SCHOSS oder SOTS auf Deutsch, und die Organisation des Vertrags für kollektive Sicherheit, die OVKS, und auch neu jetzt die Konferenz für Interaktion und Vertrauensbildung in Eurasien an Bedeutung gewinnen und bemessen an der Bevölkerungszahl, aber auch gemessen wirtschaftlichem Potenzial und so langsam auch gemessen am militärischen Potenzial durchaus auf Augenhöhe mit westlichen Organisationen stehen. Die NATO möchte aber natürlich aus einer Position der Stärke gegenüber individuellen Staaten argumentieren und nicht aus einer Position teilweise ja sogar der Schwäche, wenn ich gewisse Parameter anschaue, gegenüber den Staaten Eurasiens, die ja beinahe die Hälfte der Weltbevölkerung jetzt schon repräsentieren. Und es ist Ausdruck des neu gewonnenen Selbstvertrauens dieser Staaten, dass sie sich jetzt zusammentun und wenn nicht mit einer Stimme, so doch nach gewisser Rücksprache miteinander mit dem Westen in Kontakt stehen möchten.
Gastgeber war Belarus, Außenminister aus Russland, Ungarn, Myanmar und Nordkorea waren vor Ort. Welche Signalwirkung geht nun von dieser Zusammensetzung aus?
Das bedeutet, dass die ganz großen potenziellen Konfliktherde des eurasischen Kontinents und der Welt generell jetzt vertreten waren, beziehungsweise ihre Repräsentanten anwesend waren. Und das ist als Signal dafür zu werten, dass die Organisationen Eurasiens eine führende Rolle spielen möchten bei der Regelung derartiger Konflikte. Sie sagen damit ganz klar, dass der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel ohne die eurasischen Staaten und besonders natürlich ohne China und Russland nicht zu regeln sind, dann zeigt die Teilnahme des stellvertretenden iranischen Außenministers, dass man auch diesen Konflikt zusammen mit Russland vor allem einmal regeln muss und auch Konflikte in der Nachbarregion Nahost. Dann war ja eine ehemalige Staatspräsidentin von Georgien vertreten. Das sagt mir auch, dass sowohl Belarus als auch Russland und überhaupt die ganze Staatengruppe eine Rolle spielen möchten beim Lösen der möglichen Spannungen im Raum Südkaukasus, ein weiterer Hotspot, der nächste wahrscheinlich an Europa gelegene. Und natürlich war auch die Ukraine ein Thema, aber diese schon eher am Rande, weil sie ja eigentlich nicht Teil dieser Staatengruppe sein möchte und rein geografisch auch weniger Teil Eurasiens ist.
Die Konferenz fand kurz nach der zeitweisen Schließung der litauisch-belarussischen Grenze wegen angeblicher Ballons statt, die da gesichtet wurden. Spielte dieses Symbol politischer Nervosität auch eine Rolle bei den Gesprächen in Minsk?
Ja, natürlich. Am Vortag herrschte helle Aufregung in Minsk, weil ganz wichtige Teilnehmer an der Konferenz über Vilnius anreisen wollten und nun schon gar nicht mehr wussten, ob sie überhaupt das Flugzeug nach Vilnius besteigen sollen, in der Erwartung, dass sie dann allenfalls in Vilnius blockiert sind. Diese Befürchtungen haben sich dann glücklicherweise nicht bewahrheitet. Der Flughafen Vilnius wurde dann wieder geöffnet und auch der Grenzübergang von Litauen nach Belarus bei Kamenny Log wurde wieder geöffnet. Aber das alles kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass vor allem die litauische Seite in den letzten Monaten bis Jahren alles unternahm, um Reisende von einer Reise nach Belarus abzuhalten, zum Teil mit abstrusen Warnungen. Man werde da in Belarus verfolgt und festgenommen. Nach mehreren Reisen nach Belarus kann ich diesen Verdacht nicht bestätigen. Und ich weiß, dass in den letzten Jahren Hunderttausende von EU-Bürgern nach Belarus einreisten und auch wieder ausreisten. Ich sehe diese Schließung des Flughafens und des Grenzübergangs als Teil einer derartigen Kampagne. Und ich betrachte die Vorwürfe an die Seite von Belarus, man habe Ballons und allenfalls auch sogar Drohnen über die Grenze geschickt, als wenig plausibel, weil ich nicht einsehe, wieso dass die Belarussen westlichen Experten und Diplomaten die Anreise zu ihrer Konferenz auch noch erschweren sollten, zumal sie auf die Anwesenheit westlicher Experten viel Wert legten. Umgekehrt wurde sogar der Verdacht geäußert, die litauische Seite versuche auf diese Weise die Konferenz ein Stück weit zu sabotieren, was aber ein recht hilfloser Versuch wäre, weil natürlich die ganz großen und die wichtigen Akteure von Osten und von Süden anreisten und ein paar davon auch mit Landtransport. Die Wahrheit ist vielleicht viel banaler. Es soll belarussischen Polizeibeamten zufolge so sein, dass Schmuggler vor allem Drohnen gerne nutzen für ihre Tätigkeiten.
Ein zentrales Diskussionsthema bei der Konferenz war das Sicherheitsgleichgewicht in Eurasien, also die Suche nach einer stabileren Ordnung jenseits westlicher Dominanz. Welche konkreten Vorschläge wurden dort diskutiert?
Ja, das wichtigste Resultat bereits der letztjährigen Konferenz war die sogenannte Charta für Vielfalt und Multipolarität in Eurasien. Diese Charta wurde im Nachgang zur letztjährigen Konferenz unterschrieben durch die Außenminister von Belarus und von Russland. Sie könnte sich zu einem Regelwerk entwickeln, anhand dessen Konflikte im eurasischen Raum gelöst werden inskünftig. Dass die Staaten Eurasiens sich hierbei nicht dreinreden lassen werden, macht insbesondere der chinesische Sondergesandte klar. Unerwähnt blieb dabei, dass die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der beteiligten Staaten ehernes Prinzip bleibt. Ich denke, das ist klar, auch ohne dass man es explizit erwähnt. Dieser Pragmatismus ist überhaupt die Voraussetzung, dass Staaten mit den verschiedensten politischen Systemen, demokratische Staaten wie auch autoritär geführte, miteinander zusammenarbeiten können. Und hier wird sich niemand von dem anderen belehren lassen. Aber es wird eine eurasische Staatengruppe entstehen, ein lockerer Zusammenschluss. Dieses Ziel erklärte ja Lavrov implizit, indem er kritisierte, dass auf dem eurasischen Kontinent eine gesamtkontinentale Struktur fehle, welche über den vorhandenen regionalen Strukturen stehe. Also mehr als eine informelle Allianz der Pragmatiker wird nicht entstehen.
Ein Schwerpunkt war auch die Rüstungskontrolle und das Risiko eines neuen Wettrüstens. Gab es Initiativen, um wieder zu vertrauensbildenden Maßnahmen zurückzufinden?
Ja, vertrauensbildende Maßnahmen innerhalb dieser Staatengruppe, ja. Das habe ich ja in meinem Statement selbst vorgeschlagen. Man könnte sich da aus der Werkzeugkiste der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bedienen. Da gibt es Instrumente zur kurzfristigen Inspektion von militärischen Übungen, zu kurzfristigen Überflügen von Aufklärungsflugzeugen und Ähnlichem, was die Beziehungen zwischen den Staaten Eurasiens und dem Westen anbelangt, halte ich Diskussionen über vertrauensbildende Maßnahmen im Moment eher für akademisch. Die Vertreterin des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik, des GCSP, hat solches vorgeschlagen, aber nach meinen Erfahrungen in der OSZE im Zusammenhang mit den Konflikten in Bergkarabach und in der Ukraine muss ich sagen, dass das Fehlen von Vertrauen ja ganz am Anfang dieser Fehlentwicklungen stand und die Idee, man müsse erst Vertrauen herstellen und dann die Konflikte lösen, die ist abwegig. Die Reihenfolge muss umgekehrt sein. Man muss im Zug der Regelung konkreter Konflikte oder auch nur schon potenzieller Konflikte wieder etwas Vertrauen ineinander gewinnen und kann dann vielleicht von weniger kompliziert gelagerten Konflikten sich vorarbeiten zu den kompliziert gelagerten Konflikten. Und der komplizierteste davon ist ganz bestimmt jener in der Ukraine.
Auch die Medienrhetorik wurde thematisiert. Aggressive Sprache als Sicherheitsrisiko, hieß der Programmpunkt. Hat man in Minsk über Wege gesprochen, diese Eskalationsspirale zu durchbrechen?
Ja, natürlich hat man versucht, zumindest nach meiner Einschätzung, weil der Umgang mit den Medien dem entspricht, was die NATO als Konfliktführung oder Kriegsführung im Informationsraum bezeichnet. Diese Theorie der Informationskriegführung, die basiert auf den Erfahrungen der Vereinigten Staaten im Vietnamkrieg, der amerikanischen Militärs zufolge in den Stuben Amerikas verloren wurde, immer dann, wenn amerikanische Fernsehzuschauer die Nachrichten einstellten und die Bilder von verwundeten, getöteten GIs sahen und von verwüsteten Dörfern. Und das habe dann letzten Endes bewirkt, dass die Unterstützung der amerikanischen Öffentlichkeit und der amerikanischen Politik für den Krieg zusammengebrochen sei. Und deshalb habe man abziehen müssen, obwohl man nicht eine Schlacht gegen den Vietcong verloren habe. Das erinnert mich etwas an die Dolchstoßlegende der Zwischenkriegszeit. Ohne jemandem jetzt hier irgendwelche Affinitäten zum Nationalsozialismus unterstellen zu wollen, das natürlich nicht. Aber dieses Trauma ist bei den Amerikanern und nun eben auch bei der NATO so tief drin, dass sie nicht davon abzubringen sind, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Medien möglichst aggressiv über den als Feind erkannten Staat, nämlich Russland, zu berichten.
Auffällig war die Präsenz westlicher Denkfabriken auf der Minsker Sicherheitskonferenz, etwa das Quincy Institute aus den USA und das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. Wie unterschieden sich deren Perspektiven?
Ja, der Vorschlag oder das Statement der Vertreterin des GCSP schien mir etwas akademisch, aus dem Grund, den ich bereits erwähnte. Der zweite Grund, weshalb ich das so sehe, ist, dass sie auf die angeblich große Erfahrung der OSZE in der Überwachung des Waffenstillstands in der Ukraine berichtete. Und sie schloss daraus, dass die OSZE auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen könne. Nun war ich ja während meiner Zeit in der OSZE unter anderem auch als Senior Planning Officer der Sonderbeobachtungsmission in der Ukraine eingesetzt und muss sagen, dass wir hier keine entscheidende Rolle spielen konnten, weil wir eine Mission, die einmal für völlig andere Zwecke aufgebaut worden war, für die Überwachung eines Waffenstillstands einsetzten, mit Personal, das keine Erfahrung hatte, die notwendigen militärischen Kenntnisse fehlten und insgesamt fehlte den Bemühungen der OSZE auch ein wichtiges Organ, das beispielsweise unabhängig Waffenstillstandsverletzungen nachgegangen wäre, das Fälle untersucht hätte, in welchen Personal und Einrichtungen der Beobachtungsmission gefährdet wurde. Das waren Aufgaben, die der Generalsekretär von Fall zu Fall mir übertrug. Aber ich war da ein Einzelkämpfer und auch Alexander Hug in Kiew, der stellvertretende Missionschef, war auf seiner Seite ein Einzelkämpfer und er hat ein solches Organ einmal explizit gefordert und es konnte nie aufgestellt werden. Etwas realistischer schien mir in Minsk der Vorschlag des Quincy Institutes for Responsible Statecraft aus den USA, das eine Art eurasische UNO fordert mit einem ähnlichen Organ wie der UN-Sicherheitsrat. Und der forderte, dass dieses Organ paritätisch aus Vertretern aus West und Ost zusammengesetzt werden soll. Das scheint einmal ein einigermaßen realistischer Ansatz zu sein, wobei man dann sicherstellen müsste, dass die beteiligten Staaten einmal eine pragmatische Grundhaltung einnehmen und nicht eine ideologische, wie es im Moment der Fall ist. Aber auf jeden Fall eine Idee, die es wert ist, weiterverfolgt zu werden.
Abschließend, Herr Bossert, welche Rolle könnten Krisenherde wie der Iran, Afghanistan oder die koreanische Halbinsel künftig für die eurasische Sicherheitsarchitektur spielen? Also wo sehen Sie auch die Chancen für Kooperation statt Konfrontation, zum Beispiel zwischen den USA und Russland?
Jeder, dieser Konflikte und auch jeder noch so kleine Zwischenfall kann als kleiner Testfall betrachtet werden, in welchem sich zeigt, ob die beteiligten Staaten fähig sind zu einer konstruktiven und auch pragmatischen Zusammenarbeit. Das war ja ein Prinzip, das wir bereits, also die OSZE, in Bergkarabach anwandten und auch im Konflikt in Georgien mit Abchasien und Südossetien, wo bei jedem Zwischenfall eben ein OSZE-Organ informiert wurde, wo man dann bei konkreten Zwischenfällen an der Front jeweils einen lokalen und zeitlich begrenzten Waffenstillstand aushandelte, diesen überprüfte. Wir haben in solchen Fällen dafür gesorgt, dass die beteiligten Kommandeure auf beiden Seiten über unsere Funkgeräte direkt miteinander kommunizierten. Und wenn dann beispielsweise eine Bergungsaktion oder die Beseitigung einer aufgefundenen Mine oder Sprengfalle gelang, weil der Waffenstillstand eben eingehalten wurde und wenn es nur für ein paar Stunden war, dann hat das ein gewisses Vertrauen in die Vertragstreue, sagen wir es mal so, oder in die Treue zur Abmachung der jeweils anderen Seite geschaffen. Und das ist dann ein erster Schritt, auf dem man aufbauen kann. Und weil jetzt halt eben die potenziellen Krisenherde oder Vertreter viel mehr von ihnen an dieser Konferenz beteiligt waren, gibt sich dann eben genau die Chance, im Rahmen dieser Konferenz dann solche Maßnahmen zu diskutieren, etwas abzumachen, zu schauen, ob es eingehalten wird. Und das schafft dann eine Grundlage für die Lösung von Konflikten generell. Und Westeuropa, das jetzt ganz bewusst nicht teilgenommen hat, schießt sich dann halt aus diesen Bemühungen heraus. Da kann man nur sagen, selber schuld. Man soll dann in Brüssel hinterher bitte nicht jammern.
Sagt Ralf Bossart, Oberstleutnant AD im Generalstab der Schweizer Armee. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Bitte gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Alternative für Deutschland ist auf Bundesebene weiterhin ein rotes Tuch für alle im Bundestag vertretenen Parteien. Doch während die sogenannte Brandmauer dort weiter hochgehalten wird, bröckelt sie in den Bundesländern schon lange. Im Sächsischen Landtag kam es in diesem Zusammenhang nun zu einer Entscheidung, die aufmerken lässt. Darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten Olaf Opitz. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie auch. Hallo.
Herr Opitz, in Sachsen wurde der Antrag auf ein AfD-Verbot abgelehnt. Bemerkenswert ist, dass CDU, SPD und BSW dabei gemeinsam mit der AfD stimmten. Wie bewerten Sie dieses Signal?
Naja, es ist ein Knaller. Es ist eigentlich, wie der direkt frei gewählte Abgeordnete der Freien Wähler, Matthias Berger, sagte, der ja übrigens auch dagegen gestimmt hat, zu diesem Antrag der Linkspartei, das ist eine politische Bombe. Und das Interessante dabei ist, es wurde darüber nicht berichtet. Ich kann Ihnen sagen, ich habe ja mit Matthias Berger gesprochen am Wochenende und er schilderte mir das Abstimmungsergebnis und ich sage, das ist ja ein Brüller. Warum erfährt man da nichts? Ich habe sofort gegoogelt. Man kann nur das Landtagsprotokoll im Netz finden. Es gibt keine Berichterstattung darüber. Diese Abstimmung hat stattgefunden am Donnerstagabend, also vor dem Reformationsfeiertag, um 20.17 Uhr bis 21.03 Uhr. Und sie ist sozusagen kollektiv von den Qualitätsmedien verschwiegen worden. Denn immerhin, es sollte der berüchtigte Parteiverbotsantrag gegen die AfD gestellt werden. Und den hatte die Links, ausgerechnet die Linkspartei, alias PDS, alias SED, vorgetragen. Die Grünen haben begeistert zugestimmt. Und die dachten nun, SPD und BSW würden da jetzt auch und die CDU auch zustimmen als Volksfront und haben sich da fürchterlich geschnitten. Denn die anderen Parteien lehnten, und wir müssen das mal so beschreiben, im Parlament, es wurde ja dann einfach Akklamation abgestimmt, zu gut fast 90%, so sind die Gewichte in dem Parlament, ab gegen 10%.
Sie haben bei Tichys Einblick auch geschrieben, dass das ein bemerkenswerter Vorgang ist und eben auch, dass dieses Schweigen, das Mediale über die Abstimmung schon ja brüllend ist. Ist das allein schon ein politisches Statement, dieses Schweigen im Blätterwald?
Genau, ich kann da nur erinnern an unseren geschätzten Kollegen Jürgen Engert vom Sender Freies Berlin, der damals noch ein hervorragendes Kontrastprogramm gemacht hat in der ARD. Im Gegensatz zu heute ist es ja eher eine Linksausgabe. Damals wurde sehr kritisch über die DDR berichtet und der sagte immer über DDR-Medien und ihre Regierung, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und genauso sehe ich die journalistische Reflexion, weil nicht sein kann, was nicht sein darf, wird darüber nicht berichtet, dass halt eine große Mehrheit ein Parteiverbot gegen die AfD abgelehnt hat, was ja sonst immer medial propagiert wird. Und das Interessante dabei ist ja auch, dass wir zwei verschiedene Ansichten haben müssen. Einerseits der Freie Wähler, Berger, klar, der hat aus demokratischen Gründen zugestimmt. Auch das BSW, muss man sagen, hat wahrscheinlich erkannt, dass man das nicht machen kann, weil sie sind ja selber auch sehr kritisch in Betracht gezogen worden. Aber CDU und SPD haben im Grunde genommen aus Angst mit der AfD gemeinsam gestimmt. Wir erinnern nochmal, die haben alle mit der AfD gestimmt, weil sie merken, sie kriegen dieses Parteiverbot auf ihrem Wege nicht mehr durch. Es geht ja darum, dass wir im Osten mittlerweile bis zu 40% AfD haben in der Umfrage. Und man kann ja nicht 36 Jahre nach dem Fall der Mauer jeden zweiten Ostdeutschen wieder einmauern wollen. Also ich meine, was der Merz, Bundeskanzler, CDU-Vorsitzender, davor hat, ist doch einfach schändlich nach 36 Jahren Mauerfall. Man kann so undemokratisch nicht handeln.
CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer, der sieht sich ohnehin zwischen den Fronten. Er führt in Sachsen seit Ende 24 eine Minderheitsregierung gemeinsam mit der SPD. War seine Entscheidung nun gegen dieses AfD-Verbot eher juristisch oder taktisch motiviert? Was glauben Sie?
Na, ganz klar taktisch. Wie gesagt, weil sie Angst haben, dass sie es nicht durchkriegen. Sonst klammert sich ja Michael Kretschmer in seiner Minderheitsregierung. Er ist ja ein Minderheitsministerpräsident in seiner Regierung und er ist ja auf die Unterstützung von Linken und Grünen angewiesen, weil er ja keine Mehrheit im Parlament hat. Also hier wird ja schon mit der Linkspartei alias PDS, SED kooperiert ohne Probleme und so könnte er ja gar nicht regieren. Und deswegen ist das einfach ein Angstausschluss gewesen. Aber am Ende bleibt das sensationelle Signal, CDU, SPD, BSW, Freie Wähler stimmen gemeinsam mit der AfD gegen ein Verbot dieser Partei.
Interessant ist eben auch, dass die Sozialdemokraten ebenfalls mit Nein stimmten. Könnte das auch auf ein Umdenken in Teilen der Partei hinweisen?
Also ein Umdenken der Sozialdemokraten sehe ich in diesem Fall ja nicht. Das ist ja im Prinzip nur noch eine Minderheitspartei, also im Osten kämpfen die ja um die 5%-Hürde, die kann man schon gar nicht mehr ernst nehmen. Eine Partei von August Bebel, Willy Brandt und Helmut Schmidt im Prinzip in der Versenkung verschwunden. Aber selbst die SPD-Abgeordnete Koch im Sächsischen Landtag gab zu, ja, es könne ein Verbotsverfahren, könne kein Allheilmittel sein. Zwar ein starkes Signal, aber es geht dann doch nicht. Und was passiere denn, wenn die AfD weiter an Einfluss gewinne? Und was mache man denn mit den ganzen vielen Abgeordneten, die sie ja deutschlandweit überall hat? Und das muss sie einräumen als Risiken. Aber sie verpackte das natürlich in ein Konvolut von zweifelhaften rechtsextremistischen Vorwürfen, um sich da nachher wieder in ihren Reihen rechtfertigen zu können für diese Ablehnung des Verbotsantrages. Also insofern, die SPD ist hier auf einsamem Wege. Die CDU, glaube ich, die war da auch schon in Sachsen viel anders drauf. Die hat das viel sachlicher gesehen, weil sie merken, Sachsen ist konservativ. Also wir haben ja dort eine 60% Mehrheit von konservativ sein, dass es dieses Brandmauerverdikt keinen Sinn macht. Es ist einfach undemokratisch und es entspricht auch nicht der Meinung des Volkes, was hier gewählt hat und noch wählen wird. Und das, glaube ich, dürfte dem einen oder anderen in der CDU aufgehen, aber der Ministerpräsident an sich selber, Michael Kretschmer, ist für mich da die absolute Schwachstelle da drin. Der hat kein Rückgrat, der könnte es durchsetzen, einen Wechsel, aber er klammert sich an die nationale Front aus den restlichen Parteien und damit rettete er sich über die Regierung. Wir werden sehen, wie lange das noch hält.
Herr Opitz, wenn wir vom Bröckeln der Brandmauer sprechen, wie viel passiert davon Ihrer Einschätzung nach aus Überzeugung, wie viel aus purer Realpolitik, vor allem wenn wir auf die CDU oder die Union generell schauen?
Ja, für die CDU ist ja Realpolitik gegeben in jeder Kommune. Überall muss man sich ja mit den Kollegen von der AfD auseinandersetzen. Außerdem kennen die sich doch alle. Das sind in den Kommunen, sind das Nachbarn. Warum sollen die sich denn bekriegen? Warum soll man Brandmauern bauen? Ich erinnere nochmal daran, Ostdeutschen mit Brandmauern zu kommen, wo 40% Umfragen jetzt vor der AfD zu kommen, die sind doch nicht mehr ganz normal. Also wie kann man denn sowas machen nach 36 Jahren Mauerfall? Wir haben Mauern niedergerissen, aber nicht um welche neu aufzubauen. Und das ist doch das Schlimme an der Sache. Und das begreift hier auch jeder im Osten und im Westen jetzt auch. Immerhin hat die AfD jetzt schon über 25% bundesweit. Und wenn wir auf die Umfragen in Baden-Württemberg gucken, die aktuell sind, die dürften ja auch den sogenannten Wessis in der CDU das Klingeln in den Köpfen beibringen. Also man kann so nicht handeln. Und ich denke, die Praxis des Bröckelns der Mauer kommt von unten, von den Kommunen über die Städte und vor allen Dingen dann auch mal in den Landtagen des Ostens. Und dann wird auch der Bundestag irgendwann mal ernüchtert einsehen, man kann so Demokratie nicht betreiben, weil sie undemokratisch ist, wenn man andere ausgrenzt.
Auf Landesebene gibt es in Thüringen und Sachsen-Anhalt ähnliche Dynamiken. Wir sehen auch Umfragen etwa aus Mecklenburg-Vorpommern. Wird die Brandmauer, die sogenannte, im Osten anders bewertet als im Westen?
Natürlich, die gibt es da ja insofern nicht, weil die sehen, wir gucken uns die Politikangebote an und wenn die AfD das Angebot macht für die Leute, die Ängste, die Sorgen, die sie haben und die Probleme anpacken wollen, also das heißt die Migration, die Energiekosten, die Verkehrsprobleme, die Grenzen zu sichern, die Bürokratie abzubauen und auch diese ganzen linke Unterstützung in den Organisationen, die ja mit Steuergeld stattfindet, einzugrenzen, weil das ja einseitig ist und nicht plural, dann finde ich, hat man da eine Vertretung gefunden. Als Betrachter kann man viele Kritik sehen, man muss sie ja auch nicht mögen, aber immerhin bis zu 40% in Sachsen-Anhalt jetzt zum Beispiel würde die AfD wählen und die haben dort sogar einen ziemlich smarten, guten Spitzenkandidaten. Also da bin ich mal gespannt, wie da der blasse CDU-Kandidat, der Nachfolger des jetzigen Ministerpräsidenten, wie der dann nachher abschneidet. Das werden wir im Herbst nächsten Jahres ja erleben. Und deswegen haben die große Angst davor, dass es hier eine Verschiebung der Machtverhältnisse gibt. Und die CDU muss sich halt eben darauf einstellen, Juniorpartner bei der AfD zu werden oder lieber selber, wie in Sachsen hätten sie es noch machen können, Regierungschef sein zu können mit vielleicht AfD-Unterstützung, ohne sie in der Regierung zu haben.
Dann blicken wir doch mal auf die Bundesebene. Da hält ja Bundeskanzler Friedrich Merz von der Union weiter an einer klaren Abgrenzung zur AfD fest. Glauben Sie, das ist noch durchzuhalten, wenn sich die Machtverhältnisse in den Ländern weiter so verschieben?
Ja, es wird für ihn immer schwerer. Vor allen Dingen ist es ja lächerlich, solche Brandmauern aufrechtzuerhalten. Auch in einer Art und Weise, man wählt zum Beispiel den Bundestagsvizepräsidenten nicht. Es wurde ein Gerold Otten vorgeschlagen, hochanständiger Kandidat aus der AfD. Der Vater jahrzehntelang Bürgermeister der SPD. Er selber war jahrelang FDP-Mitglied, bevor er in die AfD ging. Und er ist auch Offizier der Bundeswehr, hat auf die Verfassung geschworen. Der ist also 10-mal mehr dem Grundgesetz verpflichtet gewesen als Joschka Fischer, als Linksextremist. Und solche Leute werden nicht als Bundestagsvizepräsident gewählt. Also wenn man sowas machen will, wird man unglaubwürdig bei vielen Menschen, weil die das sehen. Und wenn das der Herr Merz weitermachen will, weil mit der Wirtschaft wird es nicht besser, dann wird er damit scheitern. Und ich glaube, irgendwann aus den Ländern wird der Druck kommen, das aufzuheben, weil man kann ja die Mehrheitsverhältnisse ändern. Und außerdem lässt sich die CDU, CSU ja erpressen von einer kleinen Minderheitspartei wie der SPD und ihren Helfern von den Linken und von den Grünen. Und das ist der größte Fehler, den die CDU gemacht hat. Sie schrumpft sich zugunsten von linken Parteien. Ich möchte gerne wissen, was Helmut Kohl und Franz Josef Strauß zu so einer Taktik sagen würden.
Abschließend, Herr Opitz, was wäre Ihr Fazit? Steht Deutschland jetzt vor einer neuen Phase pragmatischer Zusammenarbeit oder eher noch vor einer weiteren Polarisierung?
Pragmatische Zusammenarbeit wird es zwischen Union, AfD und anderen Parteien nur in den Kommunen geben. Das werden wir immer mehr erleben. In den Landesparlamenten wird vielleicht auch durch Mehrheitsverschiebungen es sich wandeln. Im Bundestag wird das länger dauern. Und da wird die Polarisierung so lange wie möglich aufrechterhalten, um den Machterhalt zu garantieren. Also da habe ich wenig Hoffnung, es sei denn, es gibt andere Personen an der Spitze der Union. Also wenn Friedrich Merz sozusagen nicht mehr wäre und ein anderer jetzt mal die Brandmauer dann einreißt. Aber das ist alles Glaube, Hoffnung und Glaskugel schauen. Also bleiben wir mal eher pessimistisch und sagen, die machen einfach so weiter, solange es geht.
Sagt der Journalist Olaf Opitz und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ich danke auch und grüße alle Hörer. Danke, tschüss.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Vogelgrippe breitet sich in Deutschland weiter aus. Geflügelhalter machen sich Sorgen, zahlreiche Tiere müssen gekeult werden. Und das wird sicher auch Auswirkungen auf die Preise für Verbraucher haben. Doch ist die Panikmache berechtigt? Und wie groß ist die Gefahr tatsächlich? Darüber spreche ich jetzt mit dem Landwirt und Geflügelzüchter Christoph Schulz aus Atterwasch im Brandenburger Landkreis Spree-Neiße. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Schulz, vielleicht geben Sie uns zunächst einmal einen Überblick über Ihren Hof und Ihren Betrieb. Von welcher Größenordnung sprechen wir hier?
Ja, wir sind ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb hier im südlichen Brandenburg, dieser klassische Bauernhof. Wir bewirtschaften insgesamt eine Fläche von knapp 800 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, halten diverse Tiere, also Rinder zum Beispiel, haben eine große Mutterkuhherde zu stehen, haben eine kleine Biogasanlage, mit der wir nicht nur Strom, sondern auch Wärme produzieren. Die Wärme brauchen wir in erster Linie für unsere Hähnchenställe, die wir haben. Also wir sind auch Geflügelhalter und halten in diesen Stallungen Hähnchen der Haltungsstufe 3. Und natürlich halten wir auch Legehennen im Mobilstall, was die Situation gerade jetzt ein bisschen spitzfindig macht.
Ja, die Behörden sprechen aktuell wieder von einer Welle der Vogelgrippe. Wie groß ist das Ausmaß da wirklich? Reden wir von einer flächendeckenden Gefahr oder eher vereinzelten Fällen?
Ja, es ist ja immer eine Welle. Das bedeutet, der Vogelzug hat jetzt eingesetzt oder ist jetzt beziehungsweise in der Hochzeit. Das bedeutet, die Vögel, die im Norden ansässig waren, ziehen jetzt über Deutschland eigentlich Richtung Süden, verharren hier eine relativ lange Zeit bei dem milden Wetter. Und das ist immer so ein großes Nadelöhr, wo wir große Probleme mit H5N1 bekommen, also mit der Vogelgrippe.
In Brandenburg und anderen Bundesländern wurden bereits ganze Bestände getötet. Können Sie uns schildern, wie sich solche Maßnahmen auf kleine und mittlere Betriebe auswirken?
Naja, die Keulung ist ja immer das Worst-Case-Szenario. Davon sprechen wir erstmal noch nicht. Wir sind ja als Geflügelhalter im Moment betroffen durch die Stallpflicht, aber noch nicht durch den Befall des Virus. Wenn es denn so ist, dann ist es veterinärmedizinisch vorsorglich, dass die Tiere gekeult werden, einfach um eine solche Freiheit zu generieren. Und je nachdem, wie jeder Betrieb da abgesichert ist, ist es einmal moralisch und menschlich halt ein Riesendesaster für den Tierhalter selber, weil er ist der, der betroffen ist, beziehungsweise seine Tiere, um die er sich immer kümmert, sind dann den nächsten Tag nicht mehr da. Und das ist ja das Große. Und dann kommt noch die finanzielle Last dazu. Wir sind ja letztendlich nicht Landwirte aus Spaß, sondern weil wir davon leben. Mitarbeiter verlassen sich auf uns, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Und ja, das sind ja natürlich die Merkmale oder die Entscheidungen, die wir treffen müssen.
Von was für einem wirtschaftlichen Schaden sprechen wir denn, wenn Hennen beispielsweise gekeult werden müssen oder auch Zuchthennen beispielsweise?
Naja, da differenziert man ja so ein bisschen. Also Sie haben es gerade richtig gesagt, Zuchthennen ist noch was anderes. Also Zuchttiere selber. Wir haben ja die Legehennen zum Beispiel, beziehungsweise die Hähnchen. Um es beispielhaft zu erklären, ist es so, dass wir halten 30.000 Hähnchen bei uns auf dem Hof. wenn die jetzt gecoilt werden müssten, ist der Schaden eigentlich relativ überschaubar, in Anführungszeichen. Das bedeutet, die Tiere müssten gecoilt werden, die Tiere müssten entsorgt werden. Und das bedeutet, wir müssen nach dem Befall des Virus die Stelle wieder so weit reinigen und desinfizieren, dass wir irgendwann, die Zeitspanne ist relativ weit, wieder Tiere einstellen könnten. Das bedeutet, bis zu dem Punkt der Keulung ist eigentlich alles abgedeckt durch die Tierseuchenkasse. Da zahlen wir jedes Jahr unsere Beiträge ein. Danach ist es halt schwierig, weil A, dieser Zeitfaktor ungewiss ist, beziehungsweise wir ja dann nichts verkaufen können und keinen Erlös haben. Sie haben die Zuchttiere angesprochen. Bei den Zuchttieren ist es so, dass aus so einer Zuchtherde, wo wir zum Beispiel unsere Tiere herbekommen, unsere Eintagsküken, also bei dem Hähnchen kaufen wir ja Eintagsküken, dann wird es schon komplizierter. Das bedeutet, aus so einer Herde entstehen ja viele, 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 viele Eier, beziehungsweise noch mehr Nachkommen. Und das gibt dann ein Nadelöhr auf dem schon knappen Eiermarkt. Bei den Legehennen selber stellt sich diese Sache ja genauso dar. Das bedeutet, wenn die Tiere gekeult werden müssten, habe ich am nächsten Tag kein Ei mehr, was ich verkaufen kann und mir wird die Grundlage meines Wirtschaftens entzogen.
Viele Menschen fragen sich nun, ist diese Form der Vogelgrippe tatsächlich so gefährlich? Oder ist es eher die Reaktion der Behörden oder der Medien, die das Problem da groß machen?
Ja, das Wort gefährlich ist jetzt eher untreffend, weil gefährlich kann es ja nur in Verbindung mit dem Menschen werden. So, und der Mensch ist dafür nicht empfänglich und wir brauchen auch davor keine Angst haben. Eine Übertragung auf den Menschen ist halt sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Bedrohlich, beziehungsweise, vielleicht findet man noch ein besseres Wort, weil es ja eine Verknappung der Nahrungsmittel mit sich führt. Das bedeutet, Tiere, die gekeult werden, können nicht geschlachtet werden. Tiere, die nicht geschlachtet werden, können nicht dem menschlichen Verzehr zugeführt werden. Genauso sieht es bei dem Ei aus. Das bedeutet Umkehrschluss, Tiere, die ja gekeult sind oder der Restriktionsmaßnahmen unterliegen, sind ja immer Nahrungsmittel, die uns verloren gehen. Und wenn uns Nahrungsmittel verloren gehen, gibt es irgendwann immer eine Verknappung. Das bedeutet, wir haben gerade in Deutschland einen relativ knappen Eiermarkt und alles, was zusätzlich noch da rausfällt, ja auf längere Zeit sogar, das ist eine Verknappung, ja. Und die könnte dann ein Nadelöhr werden. Also ich sage, wir gehen auf Weihnachten zu, da sind Hochkonsumzeiten, das ist ähnlich wie Ostern. Das macht sie dann schon bemerkbar. Das sollten auch die Leute zu Hause spüren, ja.
Immer wieder hört man, Wildvögel seien der Überträger. Teilen Sie diese Einschätzung und warum scheint es dann auch immer mehr Fälle dieser Art zu geben, vor allem im Herbst und Winter?
Ja, Wildvögel sind natürlich klar in erster Linie das Virus breittragen durch die hohen Zugstrecken, die die Tiere zurücklegen am Tag. Deswegen haben wir so breite Gebiete, wo die Vogelgrippe dann theoretisch auftritt. Das geht ja einher mit dem Vogelzug. Und dann ist es so, dass wir relativ gut sind in Naturschutzangelegenheiten in Deutschland. Das ist auch gut so. Aber das bedeutet zum Beispiel, dass wir jetzt aktuell, nehmen wir den Kranich als Beispiel, der Kranich trägt quasi viel Viruslast in sich und übersteht das nicht. Das bedeutet, alle toten Wildvögel, die wir haben, oder viele tote Wildvögel sind halt Kraniche, also gerade Linumabruch. Das sind ja utopische Zahlen. Und das ist auch wieder ein Rückschluss darüber, alles normale Naturverhaltensweisen, immer wenn ein Bestand relativ hoch ist, eine Population sich ultraschnell erholt hat oder sehr präsent ist, hohe Tierzahlen hat, kommt meistens immer ein Virus daher oder irgendeine Krankheit, um diesen Bestand zu dezimieren. Also das macht ja die Natur schon ganz gut von sich allein. Und natürlich gibt es da wahrscheinlich Tiere, die resistent sind gegen diesen Stamm. Und deswegen entwickelt sich ja quasi so ein Virus immer weiter. Also das ist ja Natur. Fressen und gefressen werden. Und der Virus macht es ja nicht anders.
Also verstehe ich Sie richtig, um die Vogelgrippe in Deutschland besser eindämmen oder dem vorzubeugen, wäre eine Lockerung des Naturschutzes auch mit Blick auf die Kraniche nötig?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja nicht das Problem des Weitertragens des Vogelgrippevirus, sondern unsere ganzen Berufsverbände der Landwirtschaft haben das ja schon vorher angemahnt, dass wir durch die großen Kranichpopulationen oder Großvögel, also Kranich und zum Beispiel Gänse, ja extreme Fraßschäden auf den Flächen haben. Das kommt daher, dass wir natürlich, klar, Klimawandel, mildere Winter im Moment haben. Die Vögel werden nicht mehr gezwungen zum Weiterzug. Die verharren teilweise in Deutschland, was auch gut ist und schön ist. Aber natürlich, klar, wenn die hier sesshaft bleiben, die Zugrouten sich verkürzen, bedeutet das halt immer, dass halt extremer Fraßdruck, weil die Tiere müssen ja irgendwas fressen, auf den landwirtschaftlichen Flächen ist. Ja, und da ist es uns nicht mal gestattet, die Tiere zu vergrämen, also zu vertreiben und geschweige denn zu schießen oder zu bejagen. Und deswegen wäre halt immer eine Auflösung dessen und vielleicht bei einer Korrektur der Bestände oder eine Aufnahme der Tiere mit ins Jagdrecht zumindest ein kleiner Ansatz da, dem so ein bisschen Herr zu werden. Das mindert nachher nicht den Druck der Vogelgrippe oder vielleicht etwas, aber da ist man sehr starrsinnig im Moment. Das ist ähnlich wie die Diskussion mit dem Wolf.
Viele Geflügelhalter beklagen auch, dass staatliche Auflagen derzeit ja kaum noch zwischen Hobbyzüchtern, Biobetrieben und Industrie unterscheiden. Wird hier auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen?
Naja, staatliche Auflagen, das ist ja, ja, natürlich haben wir staatliche Auflagen. Wenn ich zum Beispiel sehe, die Stallpflicht im Moment erlöst uns ja so ein bisschen davor, unsere Tiere nicht ins Freiland zu lassen. Einfach nur aus Schutz, quasi, dass die Tiere nicht infizieren. Das bringt als Umkehrschluss mit sich, dass ich trotzdem immer noch mein Ei als Freilandei verkaufen darf. Da gibt es so eine Übergangsfrist, die geht, glaube ich, 16 Wochen. Und danach müsste ich mein Freilandei als Bodenhaltungsei verkaufen, was natürlich immensen Schaden mit sich bringt, also finanziellen Verlust. Ja, und wir müssten halt die Frage mal stellen, inwieweit wir diese, also die Gesellschaft möchte ja transparente Haltungssysteme. Und eine Freilandhaltung beim Huhn, gerade im Mobilstall, ist natürlich ultra transparent, weil jeder kann vorbeikommen, jeder kann sich das angucken, egal ob Tag, Nacht, Regen oder Sonne. Und damit bin ich halt immer im Fokus der Gesellschaft. Und genau das verspricht sich ja die Gesellschaft von Landwirtschaft. So, und dieses Tierwohl on-off, das können unsere Hühner eigentlich nicht. So, das bedeutet, wir können nicht 10 Monate im Jahr eine Freilandhaltung unserer Hennen anbieten und 2 Monate davon machen wir Stallpflicht. Das beißt sich unwahrscheinlich. Ebenso ist es, das wird ja auch vom Land, zum Beispiel vom Land Brandenburg gefördert, so eine Haltungssysteme, da wird der Landwirt nochmal mit unterstützt finanziell. Und automatisch beißt sich das oder ist das ein bisschen kontra mit der Stallpflicht, die aber unumgänglich ist im Moment. Also wir sitzen da zwischen Baum und Borke, wissen da auch nicht so richtig, damit umzugehen. Wie gesagt, der Punkt ist halt, dass man vorher nochmal sich Gedanken macht über den Vogelzug, über die Bestände, über die Vogeldichte. Es ist immer so eine Ausnahmesituation, ein ganz schöner Punkt dafür, das mal auch von vorne wieder anzufangen.
Sagt Christoph Schulz, Landwirt und Geflügelzüchter aus Atterwasch im Brandenburger Landkreis Spree-Neiße. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Überlebende des Holocausts gibt es, aus Altersgründen, nur noch wenige. Warum also nicht der Zeit ein Schnippchen schlagen und mittels künstlicher Intelligenz eine neue Erinnerungskultur schaffen? Das zumindest dachte sich die Technische Universität Dortmund. Hören Sie hierzu einen Kommentar von Burkhard Müller-Ulrich.
Hat die riesengroße Ansammlung postmoderner Betonklötze, die mitten in Berlin unter dem Namen Holocaust-Mahnmal herumsteht, in den 20 Jahren seit ihrer feierlichen Einweihung dazu geführt, dass die Erinnerung an dieses deutsche Menschheitsverbrechen irgendwie stärker und gefestigter geworden ist? Dass die Touris, die einem Führer hinterher zwischen den Betonklötzen herumstiefeln, überhaupt den Hauch einer Vorstellung bekommen von der Sache, mit dem seltsam altsprachlichen Namen Holocaust? Die Antwort liegt mit schneidender Eindeutigkeit auf der Hand, aber die Frage stellt sich immer wieder neu, weil immer neue Kinkerlitzchen ausgedacht und finanziert werden, um die Sprach- und Antwortlosigkeit zu übertönen. Jetzt ist es ein Projekt, auf das man in Nordrhein-Westfalen richtig stolz sein möchte. Es geht, laut Werbetext, darum, Überlebenden des Holocausts eine Stimme für die Ewigkeit zu geben. Mehr Schwulst in einem Satz ist schlechterdings nicht möglich, aber wie gibt man Überlebenden des Holocausts eine Stimme für die Ewigkeit? Ganz einfach, mit KI und Hologrammtechnik. Und weil Holocaust und Hologramm für Leute von der geistigen Beschränktheit dieser Macher irgendwie ähnlich klingen, hat man das Projekt allen Ernstes Holo Voices genannt. Dazu wurden Interviews mit Zeitzeugen per Computer zu einer Art akustischem Püree verarbeitet, aus dem man wiederum per Computer jeden beliebigen Satz mit der scheinbaren Zeitzeugenstimme zusammensetzen und ertönen lassen kann. Das ist künstliche Intelligenz in ihrer abgründigsten Form, als Large Language Holocaust Model. Vordergründig dient das natürlich einem guten und zwar pädagogischen Zweck. Deswegen schreien die Wohlgesinnten erstmal nicht auf. Auf der Projektwebseite wird präventiv von »Nie wieder ist jetzt« gefaselt. Wer wagt es, gegen diesen hochmögenden Auftrag Einspruch zu erheben? Und man weiß doch, dass diese interaktive Technologie gerade bei Jugendlichen mehr Aufmerksamkeit findet als die bloße Präsentation von Text-, Bild- oder Tondokumenten. Doch die Virtualisierung von Geschichte ist eine Strategie aus der Hölle. Wir erleben allüberall einen Angriff auf unser ontologisches Fundament, die sogenannte Realität. Die Wirklichkeit wird weich und flüssig und bald gilt sie als überflüssig, weil der rasende Fortschritt der KI die Gehirne vernebelt. In einer Welt fluider Identitäten verschwimmen nicht nur Mann und Frau, sondern auch Täter und Opfer, Jude und Nazi, Wissenschaftler und Scharlatan. So kommen dann unter dem Jubel der zuständigen Kultusministerin, in Nordrhein-Westfalen heißt sie Ina Brandes und gehört zur Wüst-CDU, solche abenteuerlichen Feuerwerke der philosophischen Ignoranz zustande wie Holo-Voices. Real ist an dieser künstlichen Geisterbeschwörung nämlich nur eins, der ausgekochte Geschäftssinn aller Beteiligten. Da saßen sie zusammen in gut finanzierten Arbeitsgruppen und bastelten voller Ernst und Eifer an Rechnerkapazitäten und Programmdesigns, und mit jeder Sitzung stieg, befeuert vom positiven Feedback aus der politischen Etage, die Gewissheit, dass man hier für die Essener Eventstätte Zeche Zollverein eine Attraktion von nationalem Rang schaffen werde. Eine Attraktion, die fast so attraktiv werden kann wie das Holocaust-Mahnmal. Schon bei dessen Bau hatten sich ja manche Promotoren vor Begeisterung damit gebrüstet, dass hier etwas Vorbildliches am Entstehen sei, etwas, worum man Deutschland anderswo beneiden werde. Am Ende aber soll sich der Holocaust nicht nur für den Berliner Tourismus gelohnt haben, sondern auch für den in Essen. Dort brachte das Protzen mit historischer Finsternis einen Spaßparcours aus Betonklötzen hervor. Hier wird die Nacht der Shoah als Spielsalon erlebbar.
Sie hörten einen Kommentar von Burkhard Müller-Ulrich. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe wieder am Ende angekommen. Alle Informationen zur Sendung sowie die Interviews zum Nachhören und auch die Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie wie immer online unter kontrafunk.radio. Und hier noch ein Programmtipp für Sie. Heute gibt es wieder eine neue Ausgabe unserer Kontrafunk-Sendereihe Persönlich. Diesmal hat mein Kollege Markus Fahlefeld den Querdenkengründer Michael Ballweg zu Gast. Es geht unter anderem um die Verfolgung von Regierungskritikern und Ballwegs langen Kampf mit der deutschen Justiz. Heute in Persönlich um 8 Uhr und um 14 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.